ARD. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Mit Claudia Deeg und Frederik Merz.
Und mit einer besonderen Ausgabe vor der Bundestagswahl. Wir haben uns mit den Spitzenkandidatinnen und Kandidaten aus Rheinland-Pfalz zum Gespräch getroffen. Diesmal mit Rudolf Rinnen von den Freien Wählern.
Herzlich willkommen, Rudolf Rinnen von den Freien Wählern, unser erster Gast in der Interviewreihe Backstage. Hallo.
Hallo Frau Deeg, hallo Herr Merz.
Hallo. Gestern waren zehntausende Leute deutschlandweit auf der Straße. Sie haben, so stand es auf den Transparenten, demonstriert gegen die AfD, gegen die CDU, für Menschlichkeit, für Demokratie. Auch in Rheinland-Pfalz waren viele auf der Straße, in Landau, in Mainz, in Koblenz. Wann waren Sie zum letzten Mal demonstrieren?
Das war vor knapp einem Jahr, als die Bauern auf die Straße gegangen sind und gegen die Diesel-Subventionsstreichungen gekämpft haben. Und vor einem Jahr war in Bitburg eine Demo für Vielfalt auf dem Spittel, auf zentralen Platz. Über 1000 Leute aus der ganzen Eifel haben da demonstriert. Da war ich natürlich auch dabei, auch eine Demo gegen rechts.
Sind Sie dann so eher der Typ Trillerpfeife oder haben Sie so selbstgebastelte Transparente?
Weder noch. Ja, ich versuche mich in Dialog mit einzubringen, versuche mir das anzuhören, auch zu bewerten, was die Redner, Rednerinnen auf der Bühne sagen und bilde natürlich mir dann eine Meinung. Aber die Grundrichtung ist schon da. Ja, für Demokratie muss man auf die Straße gehen. Und die Bauern haben genau das Recht, für ihre Anliegen auf die Straße zu gehen.
Dann legen wir jetzt los mit unserem Interview, starten die Uhr. Ab jetzt läuft es dann 20 Minuten. Schauen wir doch erstmal auf Ihren Backstage-Ausweis, den Sie umhängen haben. Wir haben auch einen. Wir wissen, was draufsteht. Bei Ihnen.
Genau, nämlich Rudolf Rinnen. Sie treten an für die Freien Wähler, sind aus dem Wahlkreis Bitburg, 64 Jahre alt. Hobbys haben wir recherchiert, Basketball, Skifahren, Turnen. Sie sind gelernter Bankkaufmann und arbeiten im Moment als Assistent im Europäischen Parlament. Und man muss es sagen, wir haben gerade kurz auch drüber gesprochen, im Vorgespräch in Brüssel und Straßburg war es in dieser Woche ruhiger als in Berlin.
Bei uns hingegen, Sie holen Luft, war es gar nicht so ruhig, weil bei uns war was los in diesem.
In Brüssel ist es nie ruhig. Ja, okay. Das ist am Mittwochmorgen ganz früh hingefahren, verschiedene Besprechungen gehabt, auch mit der Renew-Fraktion, zu der auch Dr. Streit gehört. Nein, es ist eigentlich immer, stehen aktuelle Themen an, es ist vielleicht nicht immer so publik.
Und es ist vielleicht auch nicht immer so hitzig, wie es gerade die Woche bei uns war im Bundestag in Berlin. Große Aufregung um die Anträge zur Asylverschärfung der Union. Unter anderem wird auch da viel über dauerhafte Grenzkontrollen gesprochen. Ihre Partei sagt ja auch, die seien längst überfällig, Grenzkontrollen. Europäisch gedacht ist das nicht wirklich, oder?
Also muss man unterscheiden zwischen Grenzkontrollen und Kontrollen. So wie es vor einem halben Jahr war, als wirklich die Bundespolizisten mit Maschinenpistole an der Grenze standen. Ich wohne in Luxemburg im Grenzraum, 20 Kilometer entfernt. Das darf nicht mehr sein. Das ist gegen die europäischen Gedanken. Da bin ich auch ganz strikt dagegen. Kontrollen, ja. Das haben wir auch schon früher gehabt. Also jetzt, wo es jetzt ein bisschen sich eingerichtet hat, man ist so 4-5 Kilometer hinter der Grenze an den Hauptstellen. Da gibt es einen großen Stellplatz, da wird kontrolliert und die meisten werden durchgewunken. Also ich sag mal, das muss uns die europäische Sicherheit auch wert sein. Jetzt kann man über Zahlen streiten. Sind genügend illegale Schleusungen aufgefallen? Sind sonstige Straftäter aufgefallen? Ich sag mal, der Rechtsstaat muss sich auch das Recht rausnehmen, seine Rechte durchzusetzen.
Aber da nochmal kurz nachgefragt. Von Ihrer Partei, von den Freien Wählern in Rheinland-Pfalz, kam große Unterstützung für das, was die CDU da im Bundestag eingebracht hat. Und da heißt es ja, möglichst Zurückweisung oder Verhinderung aller illegalen Einreisen. Das ist dann doch eigentlich eher, wenn man es in der Konsequenz zu Ende denkt, Szenario Maschinenpistole, wie Sie es gerade gesagt haben.
Also ich muss jetzt mit Maschinenpistole unbedingt direkt demonstrativ sein. Ja, wir müssen uns auch gegen illegale Einreisen wehren. Ja, und das ist für mich ein Synonym, was jetzt diskutiert wird, so heiß. Ja, die Parteien, die jetzt diskutieren, die haben es eben die letzten 10 Jahre nicht geschafft, hier eine Lösung zu finden. Und dafür sehe ich auch im Moment im Bundestag auch keine Kompromissfähigkeit. Ja, jetzt schlägt SPD und Grüne schlagen jetzt auf die CDU ein, die CDU schlägt auf die anderen ein. Also ich glaube, da muss man anders denken. Wir haben eine klare Meinung dazu. Ja, wir wollen wieder, dass der Staat sein Gewaltmonopol durchsetzt und sich auch mit anderen Illegalen beschäftigt und die auch zurückweist, ja.
Aber dann müssen wir es schon bitte nochmal konkret machen, weil im Moment läuft es ja stichprobenartig. Das heißt, da werden vereinzelt Menschen aufgegriffen, zurückgeschickt. Trotzdem gibt es Pendler, die das jetzt auch schon stört. Und mit Reisefreiheit in Europa hat das ja auch nichts zu tun.
Ja, die Pendler sind natürlich beeinträchtigt. Ich spreche ja selber mit vielen Pendlern, Familie kenne ich auch, die auch pendeln müssen.
Die pendeln selbst?
Ja, die pendeln also selbst, genau. Von daher, also wenn man im Grenzraum lebt, hat man die Pendlerproblematik natürlich knallhart vor den Augen. Und trotzdem sage ich, ja, wir müssen auch diese Einschränkungen über uns ergehen lassen. Wir müssen sie in Kauf nehmen. Denn wenn wir es verhindern, dass Pendler, Schleuser, ja, dass die Schleuser zu uns kommen, dass vielleicht auch die Clankriminalität dadurch wächst, weil wir die Grenzen so offen haben. Und das ist ja eine Tatsache. Da brauchen wir nur in die Ballungsräume zu schauen. Dann müssen wir auch was dagegen unternehmen. Und da stehen die Freien Wähler auch ganz klar dazu.
Okay, aber nochmal bitte. Weil Sie sagen, Sie müssen was unternehmen und Sie wollen Schleuserkriminalität unterbinden. Was konkret? Also was soll an der Grenze passieren? Welche Art von Kontrollen brauchen Sie für diese Kontrolle, die Sie gerne hätten?
Also ich glaube, die Bundespolizisten wissen schon ganz genau, nach welchem Muster sie schauen, welche Lieferwagen sie sich anschauen, welche Kleinbusse sie sich anschauen.
Okay, also weitermachen, wie es im Moment läuft.
Ja, auf jeden Fall.
Mhm. Das heißt, nehmen wir mal an, Sie wären jetzt im Bundestag. Wie hätten Sie denn abgestimmt diese Woche?
Ich hätte auch für das Fünf-Punkte-Programm der Union gestimmt.
Obwohl das eigentlich umfassende Grenzkontrollen vorsieht, also eigentlich nicht dem Konzept entspricht, das Sie gerade dargestellt haben.
Aber es ist zumindest mal ein Lösungsansatz. Warum hat man es bisher noch nicht geschafft, im Bundestag sich auf was zu verständigen? Die Diskussion mit dieser Partei, die rechts liegt, die möchte ich gar nicht führen. Es hätte eigentlich bedurft, dass die demokratische Partei in der Mitte, so wie sie sich ja immer artikulieren, ja, dass die noch einen Kompromiss aushandeln und sagen, okay, das ist unsere Marschrichtung. Was Merz jetzt macht, sehe ich als Schachzug. Er möchte das Thema abräumen für die Union. Ob es aufgeht, wird man sehen. Die erste Umfragewerte sagen, ja, geht ein bisschen runter bei der CDU. Trotzdem sage ich Ihnen, die Parteien der Mitte sind hier alle gefordert, eine Lösung zu finden.
Und wenn aber es geht ja gar nicht mehr um die Parteien der Mitte. Also, ich meine,
dass die Brandmauer, ja.
Aber dass die AfD dann mitgestimmt hätte, wäre Ihnen egal?
Das muss einem egal sein, weil die AfD ist eine Partei, die nun mal im Bundestag sitzt. Ja, man kann ihr Abstimmungsverhalten ja nicht vorhersagen. Sie können auch bei anderen Gesetzen mitstimmen, wo alle anderen dazu stimmen. Ja, dann werden sie auch mitstimmen. Dann werden sie sagen, okay, es ist eine Mehrheit mit der AfD zustande gekommen.
Also Sie haben am Anfang ja gerade gesagt, Sie wollen diese Diskussion gar nicht führen. Jetzt führen Sie wir sie natürlich doch, weil ganz Deutschland sie gerade führt, logischerweise. Aber Ihre Partei hat sie ja auch schon geführt und sich zum Beispiel bei Ihnen in Bitburg, beim Bundesparteitag der Freien Wähler, für ein Kooperationsverbot mit der AfD auch ausgesprochen.
Ganz klar.
Sie tun jetzt gerade so, als wäre das eine Partei. Sie sagen, sie sitzt im Bundestag, da kann man mitstimmen oder nicht, als wäre es eine Partei wie alle anderen. Aber Ihre Partei selbst sagt, es ist keine Partei wie alle anderen. Wie passt das zusammen mit dem Kooperationsverbot?
Also es gibt ein Kooperationsverbot, es gibt keine Zusammenarbeit mit der AfD, sowohl auf kommunaler wie auch auf Landes- und Bundesebene. Da stehe ich auch dazu. Dieser Beschluss in Bitburg war mit großer, großer Mehrheit gefasst. Übrigens in meinen Augen gar nicht so notwendig, denn wir hatten vorher schon einen Bundesvorstandsbeschluss zu diesem Thema. Also das Thema war eigentlich schon erledigt.
92% haben aber gesagt, machen wir doch nochmal klar.
Machen wir
auch, und jetzt sagen Sie, es ist egal, wenn wir mit denen zusammenstimmen.
Nein, wir nicht zusammenstimmen, die stimmen so ab, wie sie man möchten.
Aber es war doch vorher klar, dass die Mehrheit sonst nicht stehen würde.
Gut, dann hätte der Antrag der CDU eben keine Mehrheit bekommen. Ja, das hätte auch dann der Herr Merz einkalkulieren müssen. Also ich glaube, jetzt da die AfD heranzuführen und das ursprüngliche Problem, die Ursache aus den Augen zu verlieren. Man sollte sich wieder auf das Problem und eine Lösung fokussieren und jetzt nicht das Abstimmungsverhalten in den Mittelpunkt stellen.
Aber tatsächlich ist ja das Verhältnis der Parteien zur AfD einfach problematisch. Sie haben es ja selber auch am eigenen Leib erfahren. Die Landtagsfraktion in Rheinland-Pfalz ist daran zerbrochen. Sie haben dadurch ihren Job verloren, weil sie in der Fraktion gearbeitet haben. Die Umfragewerte sind danach deutlich in den Keller gerutscht. Wieso glauben Sie trotzdem, dass Sie ein Direktmandat in der Eifel holen können?
Ich glaube, das war ein momentaner Effekt, dass wir von 7% auf 4% gefallen sind. Die haben wir natürlich die Umfragen auch gelesen und haben es natürlich angeschaut. Natürlich, wenn Knatsch ist, die Bürger wollen, dass eine Partei sich für ihre Anliegen einsetzt und nicht untereinander streitet. Streit ist immer schlecht, also abgesehen von Dr. Streit.
Ich wollte gerade sagen, wenn das
Nein.
Streit hört.
Da kannst du ruhig hören. Nein, ich sag mal, das hat ja schon einen kleinen Einschnitt bei den Freien Wählern, den über 1.000 Mitgliedern oder 1.200 Mitglieder, die wir haben. Und ich habe gesagt, wir müssen aus dieser Sache lernen. wir müssen die Einzelpersonen nicht so in den Vordergrund stellen, sondern die Sache, ja, die DNA der Freien Wähler, die müssen wir in den Vordergrund stellen.
Sie haben es jetzt gerade als Momentanaufnahme eigentlich dargestellt, dass die Umfragewerte so ein bisschen runtergegangen sind. Sie sind aber über mehrere Umfragen des SWR runtergegangen und sie sind seitdem unter den 5%. So sieht es im Moment ja auch im Bund aus. Sie müssten, vielleicht das nochmal kurz erklärt, drei Direktmandate holen, damit sie in Fraktionsstärke in den Bundestag überhaupt einziehen können. Im Moment liegen alle Hoffnungen auf den Kollegen in Bayern. Oder glauben Sie, in der Eifel könnte es auch klappen, weil Sie haben ja Konkurrenz?
Also ich sag mal, ich hab das beim Landesparteitag gesagt, wir sollten es nicht nur auf die Bayern verlassen, wir sollten selber in Rheinland-Pfalz einen selbstbewussten und ordentlichen Wahlkampf führen, der auch ja zeigt, dass wir Freie Wähler anpacken können. Und das Gefühl habe ich im Moment einfach auch bei mir im Wahlkreis. Ich habe 80 Helfer, die am Wochenende Plakate aufgehangen haben, die sich einbringen, selber Stände organisieren. Also wir haben in Rheinland-Pfalz, glaube ich, eine gute Basis. Und jeder sagt, du hast keine Chance gegen den Schnieder. Im Wahlkreis 201, der so groß ist wie Saarland.
Das ist Herr Schnieder, der für die CDU antritt.
Genau, Herr Schnieder. Und ich sage mal, okay, wenn man keine Chance hat, dann ist es eine Chance, eine Person zu wählen, der man es zutraut. Und ich glaube, die meisten in der Eifel kennen mich, bin weit über den Eifelkreis hinaus bekannt. Und da habe ich durchaus eine Chance und die will ich ergreifen.
Könnten Sie am Ende da vielleicht sogar der lachende Dritte sein zwischen CDU und AfD?
Wie meinen Sie jetzt im Wahlkreis oder nachher im Bundestag?
Ich meine das jetzt in der ganzen Debatte, weil solange so viel über die CDU und das Verhältnis zur AfD gesprochen wird, könnte ja auch der eine oder andere sagen, gehe ich zu den Freien Wählern.
Also ich glaube, der Bürger sucht sich eine wertkonservative Partei, die auch seine Werte vertritt, die auch sein Empfinden und seine Nöte ernst nimmt. Die einen sind zu extrem, die einen wollen mit Putin reden, die anderen sagen, okay, jetzt machen wir die Brandmauer hier, was dahinter ist, das muss gelöscht werden. Die Leute wollen Lösungen haben und nicht nur Lösungen auf dem Papier, die wollen eine Umsetzung haben. Und ich bin auch jemand, der sagt, es nützt mir nicht, das beste Konzept zu haben, und das sieht man in die Schublade, dann ist man immer beruhigt, sondern man braucht eine Lösung. Und die Probleme sind nun mal da, dass wir die Migrationswelle an den Außengrenzen Europas stoppen müssen. Und dafür bedarf es in Europa einer Einigkeit. Okay. Und das muss schnell kommen.
Position zur Migration ist, glaube ich, klar geworden. Vielen Dank. Wir drücken ein bisschen auf die Tube mit einer kleinen Schnellantwortrunde. Wir wollen das Ja- oder Nein-Spiel quasi mit Ihnen spielen. Wir geben Ihnen Sätze vor, Sie sagen Ja oder Nein und machen hoffentlich mit. Dass Ihr Parteichef Hubert Aiwanger bei der Demo gegen das Heizgesetz holt euch die Demokratie zurückgerufen hat, war ein No-Go, ja oder nein?
Ein No-Go.
Frauenquote, ja oder nein?
Nein.
Dass unter den Landtagsabgeordneten Ihrer Partei bundesweit nur 18% Frauen sind, ist Ihnen also egal? Ja oder nein?
Nein.
Waffenlieferungen an die Ukraine, ja oder nein?
Ja.
Bürgergeld kürzen, ja oder nein?
Ja.
Schon mal gekifft, ja oder nein?
Nein.
Kiffen weiter legal erlauben, ja oder nein?
Nein.
Eigentum verpflichtet, ja oder nein?
Ja.
Die Erbschaftssteuer gehört abgeschafft,
ja
oder nein?
Das kam schnell. Also
er hat sein Wahlprogramm gelesen.
Dann sind wir doch beim Geld. Reden wir da über Ihre Ideen. Sie schlagen ja eine Steuerreform vor, die kleine und mittlere Unternehmen entlastet. Sie wollen den Steuerfreibetrag erhöhen. Es gibt noch andere Vorschläge in Ihrem Konzept. Wo nehmen Sie das Geld her?
Ich glaube, auch der Vorschlag jetzt 2000 Euro steuerfrei, darauf ziehen Sie ja ab in der Frage. Natürlich haben wir uns überlegt, wie kann man das Geld generieren. Wir denken über eine Transaktionssteuer nach für die Kapitalströme, die ja mit Milliarden hin und her jongliert werden. Und dann, wenn man selbst dann in den Komma-Promille-Bereich reingehen würde, kommt da schon einiges an Geld zusammen.
Da kommt der Bankkaufmann raus.
Die großen Zahlen dürfen einen nicht schocken. Was ich aber meine ist, die 2000 Euro für jeden, das ist jetzt einfach mal ein Ansatz, darüber nachzudenken, müssen wir nicht auch an unseren Steuergesetzen mal was tun? Ja, jedes Mal ein neues Steuergesetz, eine neue Regel, eine neue Ausnahme und noch eine Ausnahme beschäftigen. Ich sage mal so, wenn wir es wieder einfacher machen, ich will jetzt keine Bierdeckel-Diskussion anfangen, die hatten wir schon mal, aber wenn wir es einfacher machen, dass die Bürger es auch verstehen. Aber welcher Bürger versteht heute noch seine Steuererklärung? Wer weiß, was hinten rauskommt? Und selbst die Unternehmer verstehen es nicht mehr.
Mhm. Entlastung über Entbürokratisierung?
Auf jeden
so
Fall.
Das zumindest
so, so dringend notwendig wie nur was. Also das ist der erste Ansatz.
Okay, aber trotzdem, Entlastung, Steuersenkung heißt, kommt weniger Geld rein. Gleichzeitig sagen Sie ja, mehr investieren. Digitaler Ausbau, marode Brücken sanieren, Kommunen entlasten, ganz wichtiges Thema für die Freien Wähler. Schuldenbremse soll aber bleiben. Wie soll es gehen?
Einfach die Ausgaben auf den Prüfstand stellen. Ich glaube, wir haben kein Einnahmenproblem, wir haben ein Ausgabenproblem. Wir müssen uns wirklich mal fokussieren auf die wirklich wichtigen Dinge und Dinge, die offen sind aus den vergangenen Jahren. Entweder man sagt, okay, das hat eine Priorität, das wollen wir jetzt lösen.
Nehmen Sie mal einen richtig fetten Batzen, auf den wir verzichten sollten.
Also Bürgergeld, da haben Sie sehr schnell Ja gerufen.
Bürgergeld, ja. Ich glaube, das Bürgergeld zu reduzieren...
Ist aber kein richtig fetter Batzen.
Na gut, wir reden über 50 Milliarden. Und wenn man dann schon mal mehr Leute in Arbeit oder in die Beschäftigung bringt, ich glaube, da kann man einen zweistelligen Milliardenbetrag von den 50 Milliarden durchaus einsparen und auch einen Anreiz schaffen, ja, nicht zu sagen, ich verharre jetzt im Bürgergeld, ich lehne mich zurück. Ich nehme Ihnen das ganz einfache Beispiel. Ein Ehepaar mit zwei Kindern hat roundabout, na, was werden Sie haben, 2000 bekommen Sie, 580, 530 plus die zwei Kinder noch, sind wir bei 1700, 1800. Dann kommen Sie noch die Miete und einen Heizkostenzuschuss. Dann sind Sie bei 3000 Euro Unterstützung im Monat. Ja, da frage ich mich einfach, was muss ein normaler Arbeitnehmer, der Alleinarbeit verdienen, um die gleiche Summe zu haben, der auch Familie hat mit zwei Kindern. Aber da ist irgendwo eine Diskrepanz zwischen dem, der arbeitet und dem, der ja, Leistungen des Staates bezieht, für nichts zu tun.
Aber Ihr Ansatz, wenn ich Ihr Wahlprogramm richtig verstanden habe, ist 12 Monate, es soll nicht mehr Bürgergeld heißen, da soll es dann schon Geld geben und danach eine Sozialhilfe. Das ist ein Wort, was, glaube ich, ziemlich vorbelastet ist. Das macht Leuten vielleicht auch Angst. Wenn ich lange gearbeitet habe, in Arbeitslosigkeit falle, so richtig ein absichernder Staat, der mir vielleicht auch ein gutes Gefühl gibt, dass er hinter mir steht, ist das dann aber nicht, den Sie sich da vorstellen?
Absichern, ja, aber nur in einer gewissen Phase. Also nicht jetzt, ich spiele ins Bürgergeld rein, früher hieß es mal Hartz IV, sondern man muss auch fordern können. Ja, man muss auch sagen, okay, wir geben dir Geld, damit du jetzt im Moment über die Runde kommst.
12 Monate.
Genau.
12 Monate,
und in
egal,
den 12 Monaten hat er Zeit, ja, sich selber auch zu bemühen. Und diese Bemühungen wollen wir einfach sehen. Es kann nicht sein, dass der Staat sagt, okay, endlose Alimentation von Leistungen. Und der Bürger, der es bezieht, dem ich das um Gottes Willen alles gönne, ja, der wird aber nicht verpflichtet, auch selber da was zu tun, dass er aus dieser Spirale rauskommt. Ich nenne ein anderes Beispiel. Ganz kurz, die Tafel. Ja, eine Tafel ist eine tolle Einrichtung. Lebensmittel werden nicht verschwendet. Aber das Problem ist doch, die Menschen gewöhnen sich an die Tafel. Zweite, dritte Generation in Berlin. Okay. Das ist doch entwürdigend, okay, dass man da hingehen muss, für einen Euro sich Lebensmittel kauft.
Oder lassen Sie uns noch andere Punkte im Wahlprogramm anschauen. Weil was uns da beim Lesen wirklich gewundert hat, in vielen Regenbogenfarben schildern Sie Ihre Familienpolitik. Ja? Wer Eltern sei, sei unabhängig von Geschlecht und sexueller Orientierung. Sie wollen eine bessere Gesundheitsversorgung für Transpersonen, sensiblere Pflege für schwule oder lesbische Senioren. Also wir haben uns dann gefragt, wundert es vielleicht Sie, dass es uns wundert?
Wir haben erst gedacht, wir sind im falschen Wahlprogramm.
Nein, schau mal, das zeigt ja auch, wie heterogen die Freien Wähler sind. Da werden, haben Leute sich das wirklich gut überlegt. Schreiben wir es rein. Es ist auch diskutiert worden vor einer Woche in der Sitzung des Parteiausschusses.
Aber schreiben wir es nur rein oder meinen wir es auch? Also wissen Sie,
nein,
was LGBTQ heißt?
Ja, also ich bin durchaus der Meinung, wir sollten jedem seine geschlechtliche Orientierung lassen. Mhm. Ja, also wir wollen nicht immer da ist verbieten und vorschreiben, wie jemand zu leben hat. Wir wollen für jeden auch einen Lebensentwurf haben, aber nicht so, dass wir sagen, du musst das so und so machen. Also diese Verbotsparteien oder diese Vorschriftenparteien, das ist mit den Freien Wählern nicht zu machen.
Okay, dann lassen Sie uns nochmal auf die Tube drücken.
Ja.
Wir machen nochmal eine Fragerunde, diesmal mit Satzergänzung, nicht ja oder nein.
Alles gut.
Dass ich nur noch 22 Monate bis zur Rente habe.
Habe ich immer noch Bock, weiterzuarbeiten.
Meinen letzten Purzelbaum habe ich gemacht?
Vor 3 Jahren bei einem Turnvereinsfest.
Präsident des Turnverbands Mittelrhein, muss man vielleicht an der Stelle noch sagen.
Ich bin auch wieder hochgekommen.
Okay. Ein Glück, ich wüsste da bei mir nicht genau. Es sollen mehr Wölfe geschossen werden, weil?
Unbedingt, weil die Schäfer und die Viehhalter ja ein Recht haben, geschützt zu werden und nicht nur mit Zäunen, die jeder Wolf überspringen kann.
Dass unser Wahlprogramm länger ist als das der anderen Parteien?
Zeigt, dass wir viel zu sagen haben.
Dass ich 2023 die Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz bekommen habe, bedeutet mir?
Persönlich viel, aber auch für die Menschen, die mir geholfen haben, in schwierigen Zeiten der Flut, ja, die Eifel vor Schlimmern zu bewahren. Mhm. Ich habe sie stellvertretend bekommen und nicht als meine Person.
Ja.
So habe ich es auch gewertet.
Mhm. Ja, vielleicht zur Erklärung. Genau, Sie haben die Medaille bekommen, weil Sie im Sommer 2021 von jetzt auf gleich geholfen haben bei der Bewältigung der Flut. Der Landrat wurde in den Landtag gewählt, der erste Beigeordnete war schwer krank. Und dann waren Sie da in der Verantwortung. Was haben Sie gelernt aus der Zeit? Was nehmen Sie da mit?
Respekt und Demut. Demut, weil ich habe nachts in der Nacht, ich hatte 5000 Einsatzkräfte zu befehlen oder zu organisieren, mit natürlich dem Team der Einsatzzentrale. Und ich habe nachts 3 Feuerwehrleute zum Einsatz geschickt, eine 7-köpfige Familie aus dem Haus zu holen. Und die haben das geschafft. Dann sind sie mal in ihrem Unimog nochmal in die Fluten reingefahren. Der Strom ist ausgefallen. Und das Letzte, was ich gehört habe, sagte dann der eine zu mir, es war schön, mit euch gearbeitet zu haben. Mein Handy ist jetzt leer. Und wir haben sie 6 Stunden später, haben wir sie mit dem Bagger, den ich nachts organisiert habe, aus den Fluten gezogen. Allen dreien geht's gut. Da wird man demütig und hat Angst um die Menschen. Und morgens früh um 6 war ich erleichtert, als alle drei wieder wohlbehalten am Trockenen standen. Da wird man demütig und das ist, glaube ich, das muss man aus der Flut lernen.
Haben Sie sich in den Wochen danach vielleicht manchmal woanders hingewünscht? Weil es ist eine Riesenverantwortung gewesen und so richtig chaotisch wurde es dann ja vor allem auch danach.
Ich sag mal so, wenn man in der Verantwortung steht, auch als Ehrenbeamter, dann kann man nicht weglaufen. Jemand muss das machen und die Leute haben mir nachher bescheinigt, ja, du hast es einfach ganz souverän gemacht. Ich stand ja immer meistens in der Einsatzzentrale so an der Wand und irgendwann richten sich dann 32 Augenpaare auf einen und da sagt einer, und Chef, was machen wir jetzt? Und dann gibt man Anweisungen und die werden dann befolgt ohne Diskussion. Ja, wir lassen die Familie, die wird gerettet, die Brücke, die lassen wir hochgehen und so weiter. Also man muss delegieren können, man muss aber dann die Verantwortung übernehmen.
Und das war natürlich eine absolute Extremsituation. Würden Sie trotzdem sagen, davon könnten Sie was gebrauchen oder mitnehmen in Berlin?
Also ich war schon immer so, dass ich zu meiner Verantwortung stehe und das nehme ich auch dann mit nach Berlin auf jeden Fall, weil ich glaube, immer nur zu reden und nicht zu handeln, das ist, glaube ich, der falsche Ansatz. Und deshalb, ich gehe gerne in die Verantwortung. Ich packe auch selber mit an. Und so dafür stehe ich auch.
Letzte Frage. Wir haben Sie als Freien Wähler ja auch hier, weil die Freien Wähler auch so eine Kommunalpartei sind. Da kommen Sie ursprünglich her, das ist Ihre DNA. Das ist, glaube ich, in dem Gespräch auch klar geworden. Jetzt fragen sich, glaube ich, ein paar Leute drauf, warum das jetzt so dringend nötig ist, dass Sie in den Bundestag müssen. Also Sie müssen sich da ja auch um Frauenrechte in Afghanistan kümmern oder die Finanztransaktionssteuer. Es geht ja nicht nur ums Kommunale in Berlin. Warum müssen Sie da rein?
Ich stelle Ihnen die Gegenfrage. Was würde passieren, wenn alle Parteien jetzt im Bundestag sitzen, in ähnlicher Stärke, Prozent hoch, Prozent runter, weiter drin sitzen und sich dann wieder 3-4 Jahre nicht um Probleme kümmern. Ich glaube, es braucht die Freien Wähler, eine kommunale Kraft. Wir kommen von unten, wir wissen, was unten für Probleme liegen und wir wollen sie oben lösen. Ich bin immer dahin gegangen, wo die Probleme gelöst werden und deshalb braucht es die Freien Wähler im Bundestag, damit eine andere Politik oder eine andere Denke kommt.
Ich glaube, die Frage stellen wir den anderen Vertretern, den anderen Parteien, warum es die Freien Wähler braucht. Dankeschön, Rudolf Rinnen von den Freien Wählern hier bei uns im Interview Backstage. Dankeschön.
Vielen Dank, Frau Dieck. Vielen Dank, Herr Merks.